Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich begrüße euch zu Reingeschwitzt, eurer Lieblingsadresse, was FIFA angeht. Und natürlich war ich bei niemandem im Spotify Wrapped. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Und deswegen darf ich euch heute direkt den nächsten Gast vorstellen, mit dem wir uns wieder zurückkämpfen in die Spotify-Statistiken. Florian von Stackeberg, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, moin Hauke. Ich hoffe, das ist nach ganz oben, oder?
Ja, safe. Wir wollen die Route 1. Sehr gut. Wer war bei dir Spotify Podcast Wrapped ganz oben?
Oh, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ich will noch ein bisschen abwarten, muss ich ehrlich sagen. Ich habe im Dezember, ich will noch auffüllen. Ich weiß gar nicht, ob das mit in die Statistik führt, aber ich habe bisher noch nicht die Zeit gehabt, um ehrlich zu sein.
Also es könnte sogar noch sein, dass du der User bist, wo ich auf 1 bin mit dem Podcast. Das könnte sein, oder?
Es könnte sein.
Ah, okay, sehr gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, genau.
Wir besprechen heute die aktuellsten FIFA-Themen der letzten 2 Wochen, beziehungsweise ich habe mir ein paar Themen rausgesucht und habe natürlich dabei eine kompetente Stimme gesucht, die mit dabei ist. Florian, du bist E-Sport-Kommentator, verschiedene Spiele, inzwischen aber auch im echten Sport gelandet. Darüber reden wir nachher doch, aber das trifft so die Beschreibung, oder?
Ja, genau. Ich habe mich spezialisiert auf Sportspiele, also FIFA und NBA 2K, wenn wir es runterbrechen, und mache das Ganze auch im realen Sport. Richtig, ja.
Ein bunter Mix, und am Ende reden wir mal über deine Reise. Aber wir wollen erstmal loslegen mit den Themen. Erstmal vorweg, spielst du viel FIFA?
Nee, ich habe leider gar nicht die Zeit dafür. Ich habe im Normalfall 5 oder 6 FIFA-Turniere, die ich kommentiere unter der Woche. Oh, yeah. Zugegebenermaßen meistens im 90er-Modus, also da bin ich Vollexperte. Bin aber natürlich auch sonst dran an der FIFA-Welt und am Zahn der Zeit, wenn wir so wollen. Also ich spiele selber relativ wenig, habe aber viel damit zu tun, ja.
5 Turniere oder 6 Turniere die Woche, das ist ja crazy. Und 90er-Modus ist dein Expertengebiet.
Ja, richtig.
Dann schieß mal los. Was ist denn dein Eindruck vom 90er-Modus? Findest du den gut? Weil ich habe viel gelesen, gerade jetzt zuletzt, wo jetzt die VBL so intensiv losgeht mit Doppelspieltagen und Co., dass ein paar Leute gemeckert haben, dass Skills im 90er-Modus sich auch nochmal komplett anders anfühlen. Das ist generell, also ich meine, die Idee war ja gut. Es gab ja den 85er-Modus, der sehr, sehr langsam war. Dann kam der 90er-Modus, wo ja die Idee war, wir haben ein paar mehr Stärken, die wir fördern können und so weiter und so weiter. Am Ende ist Schnelligkeit und Größe immer noch super wichtig. Das ist so mein Eindruck. Aber ist es entertaining genug? Sagst du, da muss man auch dran rumschrauben? Oder was ist dein Eindruck vom 90er-Modus?
Er ist langsamer als der Ultimate-Team-Modus, das auf jeden Fall, auch bei den Skills. Aber wie du schon richtig gesagt hast, Tempo, Größe sind so die größten Merkmale, die man eigentlich mitbringen muss. Ich finde es halt ganz, ganz nett für mich zum Kommentieren, aber auch für die Mitspieler, dass man mit jeder Mannschaft spielen kann. So. Egal, ob es dein Herzensverein ist oder ob du jetzt, keine Ahnung, mit PSG spielen willst, weil da Messi und Neymar sind, das ist eigentlich alles vergleichbar. Und das macht den Reiz dabei, finde ich, aus. Für die Spieler selbst, wie gesagt, fühlt sich ein bisschen langsamer an, aber ich glaube, wenn du dich daran gewöhnt hast, wenn du dich ein bisschen reingezockt hast, dann ist das ein ziemlich geiler Modus, weil halt alles miteinander vergleichbar ist. Ist für solche Turniere natürlich mega. Da geht's halt nicht, wer hat die meiste Kohle reingesteckt oder am meisten gespielt bisher, sondern einfach, wer hat ein geiles Skillset und kann das im 90er-Modus auch noch anwenden.
Aber welche Turniere sind es dann, die du casten darfst?
Viel Firmenturniere, für Volksbanken, für Sparkassen, für...
Ah, der gute Sparkassen-Cup.
Genau. Aber auch sonst viel für größere Firmen, zum Beispiel VW-Nutzfahrzeuge oder bei Audi, bei BMW waren wir schon. Also kommt viel rum, wir waren zuletzt erst in der Schweiz. Also ist ziemlich nice, ja.
Und sind denn bei so Firmenturnieren auch ein paar versteckte Talente dabei oder ist es so, dass du selten überrascht wirst bei solchen Turnieren?
Nee, es gibt tatsächlich einige Überraschungen bei solchen Turnieren. Wir spielen meistens im K.O.-Modus, also ohne Gruppenphase direkt, Rambazamba. Und da kommt es dann doch schon vor, dass auch Top-Leute, also zum Beispiel Danny Mutic, nicht sich fürs Finale qualifiziert. Also es kommt dann wirklich vor, dass VBL-Profis, auch deutsche Meister, hier ex-deutscher Meister Yannick Bederke hat neulich mitgespielt, der hat das Ding gewonnen. Nee, stimmt nicht, der ist im Viertelfinale rausgeflogen, sein Bruder hat es am Schluss gewonnen, der jetzt bei Hoffenheim ist. Also da gibt es dann manchmal schon fette Überraschungen, irgendwelche wirklichen No-Names, die du davor noch nie gehört hast, die schießen dann VBL-Profis raus.
Ah, okay, ja, da bist du beim Sparkassen-Cup, da bist du nicht bei den Firmen-Cups. Ich dachte eigentlich, dass jetzt kann und der Azubi im zweiten Jahr plötzlich der Skiller schlechthin ist und da
Pro. Nee, also auch bei so Sparkassen-Cups ist es auch so, dass es sind Jedermann-Turniere. Mhm. Ja, also da spielt der Azubi meist selber gar nicht mit.
Ah, okay, alright. Und wenn du jetzt so.
Werden von Firmen ausgerichtet, vielleicht hatte ich das falsch.
Ja, okay, also ich hatte jetzt nicht dieses VW-Konzept im Kopf, aber das hatte ich irgendwie als Firmenturnier, also das halt Firmenleute.
Ja, da, genau, da gibt's dann schon. Also es kommt drauf an, wie gesagt, bei VW, das war für die Mitarbeiter. Bei so Sparkassen-Cups ist es meistens so, dass es für die Kunden ist oder für Leute, die da einfach aus dem Umkreis kommen.
Da ist auch immer mein Tipp, dass man erstmal diese Turniere in der Gegend upgrinden soll, weil da meistens die ein oder andere PSN-Card rausspringt, die dann wiederum fürs Ultimate Team gut ist, sodass man halt eben dann auch bei den regulären Turnieren mitmachen kann.
Deswegen absolut.
Geht mal auf die Straße, checkt mal im Mediamarkt ab, vielleicht hängt ein Flyer für irgendein Beat the Pro oder irgendein Sparkassen-Whatever-Cup. Da kann man meistens, ich habe mal eine Folge gemacht mit Danny zusammen über die Sparkasse, Sparkassen-Cup Böbling. Das ist so der...
Ja.
Das Ziel, wo alle irgendwie mal gelandet sind in den letzten vier, fünf Jahren. Und er meinte, wenn er da hingegangen ist, so, er hat das ein paar Mal gewonnen, aber da waren halt immer so die ganzen Größen, weil aus Barbie ja ganz, ganz viele gute Spieler kommen.
Ja, genau. Ja. Ja, ich glaube auch für absolute No-Names ist da mal irgendwas, was du dir zumindest mal irgendwo in die Bio schreiben kannst, dass du sagen kannst, so, hey, ich habe da, keine Ahnung, 200, 300 Tacken mitgenommen, bin da Champion geworden, was so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erweckt, wenn du wirklich in die FIFA-Welt rein möchtest, als wenn du einfach nur sagst, hallo, ich bin so ein random Spieler, ich habe mal irgendwo, irgendwann mitgespielt. Also zumindest mal so ein kleines Ding vielleicht.
Ja, und das damit... Das ist gut. Das ist ein guter Hinweis. Also vielleicht nicht immer nur Top 32 irgendwas reinschreiben, sondern vielleicht auch mal den kleinen Cup, den man gewonnen hat.
Ja, genau. Erfolg macht sexy.
Erfolg macht sexy.
Wenn er noch so klein ist.
Ja, und wie gesagt, wer soll es prüfen? So, weil am Ende, es ist immer schwierig, die Ergebnisse von solchen Turnieren hinterherzukommen. Deswegen, schreibt ruhig eure Ergebnisse da rein. Das meine ich damit. So. Florian, ich würde sagen, wir gehen rüber direkt zum ersten Thema, denn es gab ja in der vergangenen Wochenende so ein nicht ganz irrelevantes Turnier, aber niemand hat was davon mitgekriegt.
Ja. Ja, total krass. Ich habe es auch nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. So im Nachhinein, wo ich dann gedacht habe, so, hallo, okay, ja, krass. Ich habe es tatsächlich über deinen Post gesehen bei Twitter, dass da was los war.
Ja, hier, Hauke van Gunst kann doch noch viral.
Das ja, ist so.
Er kann es noch. Nee,
226 Likes.
Ja, ist ein Anfang. auf jeden Fall, ja,
ist es war... Wert.
Ja, ist top wert. Genau, für alle einmal abzuholen, es geht quasi um das erste Global Series Event des Jahres. So, alle dachten irgendwie, es ist eine Quali oder sonst irgendwas gewesen, was online abgelaufen ist. Aber nein, es war ja quasi das erste Turnier, wo es die ersten Global Series Points gab, die man sich ja spielen konnte. Habt ihr vielleicht in den Twitter Lines mitgekriegt. Natürlich alle Leute am Schwitzen gewesen, alle sind das komplette Wochenende, 8-Tage-Stunde, 10-Tage-Stunde. Ich glaube, hier im Podcast haben wir schon ganz, ganz ausführlich über diese langen Qualifier-Tage geredet, wo sich auch nichts dran geändert hat. Es ist wirklich so, dass man um 10 Uhr morgens anfängt und teilweise um 22 Uhr durch ist und zwischendrin 5 Matches hatte oder 6 Matches hatte, viel warten musste und so weiter. Aber das Problem war, bei diesem FIFA Global Series Event, niemand hat es so richtig mitgekriegt, weil es weder einen offiziellen Stream gab, noch eine offizielle Coverage von EA selbst. Und dann ist halt die Frage, wie wichtig ist das Event wirklich? Ich meine, es ist der erste Schritt im Rahmen der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in FIFA, aber niemand juckt's.
Ja, ich finde das auch total krass, vor allem, weil das ja eigentlich das Produkt sein sollte, mit dem du neue Leute ranholst, mit dem du den E-Sports pusht, mit dem du sagst, hey, FIFA E-Sports ist geil, guckt euch das an, macht da auch mit. Also da geht es ja einfach um Außendarstellung und darauf hat EA scheinbar keinen Bock oder ich weiß es nicht genau. Also gerade diese Außendarstellung ist für mich ganz, ganz elementarer, ganz wichtiger Punkt, den Leuten einfach zu zeigen draußen, hey, ihr könnt was erreichen mit FIFA, ihr könnt da reingrinden, wenn ihr euch hinsetzt, richtig anstrengt, dann habt ihr da die Möglichkeit, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Und wenn das wegfällt, das ist irgendwie dann eine Abwertung des eigenen Produkts.
Das auf jeden Fall, zumal ja diese, also ich sag hier im Podcast immer so, FIFA E-Sport ist so vielleicht 3-4 Jahre erst erwachsen und davor war ja ganz, ganz viel, was genauso abgelaufen ist, wo niemand was mitgekriegt hat vom richtigen FIFA E-Sport, dann gab es ja die Zeit, wo ja die Coverage sehr intensiv war, wo es diese Stories gab, dann Mooba ist als Choreo gelandet im Spiel und blablabla, aber das Ding ist, dass ist in diesem Jahr einfach, also es kann sein, dass es einfach verschlafen wurde, das ist eine Option. Die andere Option ist, dass sie einfach gemerkt haben, okay, das ist kein Riesenhebel, weil wir haben 50.000 Zuschauer, was eigentlich für die Spielerbase, die wir haben, nicht so viel ist und die meisten Leute sind nur wegen den Drops in den Streams. Ist es dann sinnvoll, überhaupt sowas zu machen? I don't know. Vielleicht war das ein Gedankengang, das kann sein. Ich finde es aber nur schade, weil du hast gerade angesprochen, es gibt wahrscheinlich wenig E-Sport-Titel, wo man sich so easy von 0 auf 100 spielen kann wie in FIFA. Weil wenn die einzelnen Punkte irgendwie stimmen, man hat ein okayes Team, man hat das Spiel liegt einem vielleicht gerade und so weiter. Es gibt immer wieder diese Geschichten und es ist auch, was ist eine Sache, die ich hier im Podcast mal wieder erzähle. Du blinzelst zweimal innerhalb von einer FIFA-Saison und plötzlich hast du wieder drei neue Namen plötzlich in den Top 10, die du nicht zuordnen kannst, wo du plötzlich auch nicht weißt, wo die herkommen. Ist genauso wie beim Gewinner vom ersten Global Series Event, Emil Klenke, spielt bei Brøndby. Ich kannte ihn auch nicht.
Und ja, ich auch nicht.
Gewinnt er so ein Turnier, aber einmal mehr Brøndby IF, offensichtlich ein FIFA, das VfL Bochum Europas, nenne ich es mal. Weil irgendwie, für mich, beim Bochum ist es immer so, dass immer irgendwelche guten Spieler da landen und daherkamen. Megabit war ja damals auch bei Bochum eher die Schritte gemacht hat in Richtung Deutsche Meisterschaft und so weiter. Und bei Brøndby, die sind, glaube ich, zweimal Club-Weltmeister geworden. Jetzt stellen sie wieder jemanden, der extrem gut ist, haben sie auf jeden Fall gute Namen. Aber am Ende ist es halt so, wenn jemand das mitkriegt, kann man am Ende auch nicht so krass glänzen. Man muss alles auf Selbstvermarktung und auf die ganzen Marketingmaßnahmen der Vereine oder der Teams oder der Clans oder sonst wo lassen. Und das ist halt wack. Also das finde ich halt schade. Und hat mich extrem aufgeregt, weil ich glaube, die Global Series hat weiterhin irgendwelche, die hat auf jeden Fall Potenzial. Ich glaube, da muss noch ein bisschen rumprobiert werden, um den perfekten Weg zu finden. Und wir hatten coole Turniere, die auch coole Geschichten hatten, wo halt eben die Coverage da war. Und wenn ich mich an Foot Cups erinnere, die halt am Ende einen Eisvogel oben hatten und so weiter, oder ein Megabit, der mit dabei war bei den Playoffs und Co. In FIFA 18 war das, glaube ich, so. Da erinnere ich mich halt so dran. Das waren coole Geschichten gewesen. Und die natürlich kann das daran liegen, dass wir halt online zocken. Das wirst du ja wahrscheinlich auch hart mitkriegen. Du hast wahrscheinlich auch Offline-Events mitgemacht und jetzt sind einfach alle Sachen online. Das ändert schon viel, ne?
Auf jeden Fall. Gerade in der Außendarstellung ändert das natürlich auch viel. Es kann ja niemand gucken, zum Vorbeigucken kommen. So rum stimmt's. Es ist so ein bisschen wie in der Kreisliga, ne? Du kannst irgendwie kicken, aber wenn du halt vor einem Stream kickst, dann gucken sich das drei Leute an. Aber wenn dann der Platz da ist und Sonntagmorgen und irgendwie die Leute haben Bock auf Bier, dann kommen die halt auch in der Kreisliga vorbei. Dann stehen da halt mal 200 Leute an der Seitenlinie. Und ich glaube, genauso ist es auch bei E-Sport-Events. Dass du da halt einfach, wenn eins bei dir in der Stadt ist, einfach mal vorbeiguckst, mal guckst, wer ist eigentlich hier so der Top-Spieler. Aber im Online ist es halt alles so anonym und deswegen gucken dann auch wenige vorbei, die dann tatsächlich auch an den Spielern interessiert sind, außer die mobilisieren dann mal ihre Fanbase. Aber ich habe eher das Gefühl, dass es, und das finde ich eine komische Entwicklung, gerade wenn ich es vergleiche zum Fußball beispielsweise, da ist eine Weltmeisterschaft oder eine WM-Quali, ist jetzt auch ein bisschen abgeschwächt, aber früher, als wir noch jung waren, Hauke, dass das das krasseste ever war. Und da hat man sich eine Stunde davor schon vor den Fernseher gesetzt und drauf hingefiebert. Und wenn die Bundesliga läuft, dann ist es immer groß und man ist Fan von einem Club. Und das ist so, man ist irgendwie Fan von dem Produkt Bundesliga und schaut sich dann halt die einzelnen Spiele irgendwie an. Aber ich glaube, das merken alle, auch der DFB E-Football zum Beispiel, dass da einfach die Zahlen unglaublich schlecht sind bei den Streams bei denen. Und das merkt man auch bei EA, bei der Global Series, das ist gesagt, 50.000 Zuschauer, das klingt erstmal viel, aber für die Fanbase, die es gibt, so mit dem meistverkauften Spiel 2021 mit FIFA, glaube ich, was es war, dann sind halt 50.000 halt gar nichts. Und von daher, also ich glaube, das ist irgendwie das Problem, dass eher die Personen den Unterschied machen, wo wir später auch noch drüber sprechen, über Personen im FIFA E-Sports, über eine bestimmte Person, über ein Turnier. Und ich kann mir vorstellen, dass das Turnier viel krasser läuft als alles, was irgendwie von Dachorganisationen organisiert wird. Also, verstehst du, worauf ich hinaus möchte?
Ja, also du brauchst quasi Influencer-Zugpferde, die was voranziehen.
Genau, und das hast du bei keinem anderen Sport, würde ich mal sagen, wenn wir es jetzt mal so breit vergleichen, irgendwie hast du das gar nirgends.
Das ist schon korrekt. Also du hast halt eher dieses Personengetriebene und was ja auch irgendwie Sinn macht, weil guck dir den FIFA-Content der letzten 10 Jahre an, guck dir die vorrangiger Jungs an, die groß geworden sind mit FIFA und ihrem Content und so weiter. Das funktioniert anders. Da war wenig was von, ich sag mal so, du hast wenig Jeder Fußballverein da draußen hat ja gefühlt einen Stream-Tag oder hat einen Content-Creator-Tag und so weiter. Es ist aber selten so, dass die Organisation einen Creator hochzieht, sondern es ist meistens umgekehrt so, dass ein Influencer, der alleine irgendwo erfolgreich war, bei einem Verein oder bei einer Organisation landet und den halt noch größer macht. Es gibt natürlich auch, wie gesagt, Beispiele, wo es halt ein bisschen anders gelaufen ist, aber im Prinzip ist es so, du musst dich alleine in diesem FIFA-Kosmos nach oben kämpfen, um am Ende Strahlkraft zu haben. Und das ist vielleicht am Ende auch das Learning aus diesem ganzen FIFA-Kontext. Aber ich denke mir so, wie müssen sie es lösen? Am Ende ist es eine WM-Quali, du hast es angesprochen, die muss in meinen Augen irgendwie gecovert werden. Und du hast ja eben nicht wie beim Fußball, es ist inzwischen so, dass du 3 Milliarden FIFA-Turniere hast hier und da. So, das war ja eine Saison lang so, dass einfach jedes Wochenende irgendein Quatsch-Event war, wo du gar nicht mehr hinterher kamst. Aber du hast jetzt diese Quali, so, dann hast du diesen FIFA E-Club World Cup, der jetzt in meinen Augen nicht so super spannend ist, einfach weil es eine Gruppenphase ist, so, und die sich auch über mehrere Wochen zieht. Aber so ein Quali-Wochenende, das ist ja auch kompakt in 2 Tagen abgedreht. So, ja. Und ey, ich hoffe einfach nur, dass da ein bisschen mehr was passiert, weil es einfach auch den ganzen Bemühungen der Spielerinnen und Spieler halt mehr entgegenkommt, finde ich, wenn du halt einen Stream hast, wo zumindest, wenn es nur die Finalbegegnungen sind oder die letzten 4 Stunden des Tages, so muss ich jede Swiss Round verfolgen? I don't know, weiß ich nicht, aber ich will am Ende schon wissen und ich will schon diese 1-2 Geschichten haben, die mir irgendwie erzählt werden durch K.O.-Runden und so weiter. Und das ist halt eben in dem Fall nicht passiert, was halt in meinen Augen der Kickoff der E-Sport-Saison war in FIFA. Und niemand wird sich an den Kickoff erinnern, weil jetzt haben schon Leute wieder vergessen, wie der Gewinner hieß. So.
Ja. Ne? Ja, das ist absolut, ich bin dabei dir, das muss auf jeden Fall gecovert werden und ich bin auch übrigens dafür, dass du die Swiss Rounds schon coverst. Du brauchst einfach diese Sichtbarkeit, du musst den Athleten auch die Sichtbarkeit irgendwie geben, selbst wenn die da jetzt nicht tausende von Leute einschalten, aber mein Gedanke ging eher dahin, dass du die Leute dazu bringen musst, auch da einzuschalten. Dann machst du über Influencer, machst du über irgendwelche bekannten Leute aus jedem Land einen, keine Ahnung, der soll dann für sich die auf Deutsch alles covern, dass der deutschsprachige
Raum. Das hat das Valorant gemacht.
Genau.
In Valorant haben die ja quasi so Co-Streaming-Rechte an die Influencer gegeben, damit die quasi bei sich das Event zeigen können. Und das gab es ja auch schon in Deutschland, wenn ich mich recht entsinne. Bei der VWL war das nicht bei VWL so, dass Eli auch bei der VWL was zeigen konnte quasi bei sich auf dem Kanal?
Kann sein, ja. Da ist flackert dunkel in dem Hintergrund meines Kopfes, ja.
Ja, aber du hast vollkommen recht. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil Drops offensichtlich funktionieren, weil FIFA halt da genauso funktioniert, was ja auf meinen Augen okay ist. So, also das machen andere Spiele genauso und das machen andere Spiele auch genauso gut, genauso schlecht, wie FIFA das macht. Aber dass man halt einfach in ein Land geht und da den Spieler oder den größten Influencer in FIFA, und das ist ja auch eine Ehre, wenn du jetzt plötzlich der offizielle deutsche Broadcast für Absolut. FIFA sein darfst. Und offensichtlich funktioniert es anders als bei klassischem Sport, weil du kannst dich nicht nur auf die Turnierübertragung irgendwie voll fokussieren, dass du halt ein Sport 1, dass halt andere TV-Sender, ein DAZN, whatever, die Übertragung macht. Nein, du brauchst wahrscheinlich einfach den Influencer, der gerade vielleicht noch kurz Landwirtschaftssimulator gezockt hat, mit 10.000 oder 15.000 Zuschauern und dann halt deine Zuschauerinnen und Zuschauer mitnimmt ins FIFA-Event. So, weil das ist ja offensichtlich das, was irgendwie funktioniert.
Ja. Ja, absolut, bin ich bei dir. Aber dass es gezeigt werden muss, ist klar. Dass es da Verbesserungsbedarf gibt, ist auch klar. Und gerade in der Außendarstellung, wie du schon sagst, für die Spieler vor allem, die sich dafür qualifizieren, die auch den Fame abkriegen sollten, weil die sind am Schluss die das sich erarbeitet haben, für die ist es halt vor allem wichtig.
Du sprichst
auch so Teil Wertschätzung auch.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt halt immer wieder diese 1-2 Geschichten, an die man sich erinnert. Und das haben wir halt jetzt bei dem Event halt auch null. Weil du musst dich drauf verlassen, dass bei Twitter irgendwas geschrieben wurde. Und ja, also scheint so gewesen zu sein. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ich will ein Zitat von angesprochenen Eli nochmal direkt mit reinholen. Er hat auch mal geschrieben, nichts Gebrocheneres als meine Twitter-Timeline bei Qualifier-Tagen. Nur gebrochene Menschen. Auch das einmal mehr, das Learning aus den ganzen Qualitagen. Es ist anstrengend, es ist hart und am Ende für ganz, ganz viele auch einfach ohne Ertrag, weil einfach nicht viele Punkte übrig geblieben sind. Emil Klenke hat am Ende gewonnen. Ich kann das auch nicht ganz einordnen, wie viele Punkte das am Ende jetzt im Vergleich sind, weil ich das System auch noch nicht vollends begriffen habe, was das nächste Problem ist. Aber wir sind gespannt, was
da passiert. Es ist auch schwer nachzurecherchieren oder nachzulesen. Das ist auch nochmal so ein Ding, dass du, keine Ahnung, wenn ich mir im Fußball Statistiken angucken möchte oder wissen möchte, welcher Spieler hat für wen, wann, wo, wie gespielt, so gehe ich auf transfermarkt.de und habe da irgendwie alles zusammen, wie viele Punkte er gegen welchen Gegner am besten geholt hat, wie viele Tore geschossen und so weiter und so fort. Gibt's ja im Fußball alles. gibt es im E-Sports halt gar nicht so. Es wird einfach nicht erfasst und wenig erfasst und dann gibt es theoretisch ja diese EA.com-Seite, wo du dann halt die World, wo du halt die Global Series verfolgen kannst, aber die ist mir auch zu schlecht irgendwie.
Genau, es ist halt auch super schwierig, alles irgendwie zu covern, weil bei ganz vielen Sachen, also das ist ja so mein Butter im Brot gewesen in den letzten 5 Jahre, dass du irgendwie gucken musst, du machst ein Event und hast 64 Teilnehmer oder hast 32 Teilnehmer und da musst du erstmal Infos zu denen rausfinden und Info bedeutet mehr als nur den PSN-Namen.
Ja.
So, was oft schon schwierig genug ist, ist vielleicht ein bisschen so dieses, ist es Eigenart des FIFA-E-Sports, also so ist, muss man zu jedem Spieler Details haben und so weiter. Die VBL-Seite finde ich zum Beispiel ganz okay, da hat man immer ganz okay Statistiken, da kann man zumindest sehen, wer hat die meisten Tore geschossen und so weiter. Aber overall fehlt natürlich, also in Counter-Strike hast du ein HLTV, was crazy detailliert ist, was dir wirklich zu allen Sachen Infos gibt, aber die haben den Vorteil, die können halt Server-Sachen auswerten, was in FIFA halt nicht funktioniert, weil du halt anders, weil das Spiel halt anders funktioniert.
Ja.
Und du nicht einfach irgendwas auf den Server drauflegen kannst. Das ist halt, ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt wissen muss, wie viele Tore Huge Gorilla jetzt letzte Saison gemacht hat. Kann natürlich hilfreich sein. Du als inzwischen Sportkommentator kennst natürlich den Reiz von solchen Statistiken, die man immer mal wieder reinwerfen
absolut.
Kann.
Absolut. Oder ist es, wie viele Mal jetzt unser guter Klenke gewonnen hat, Emil Klenke gewonnen hat. Oder ja. wie seine Platzierungen davor waren, ob es das allererste Mal war, dass er überhaupt bei einem Cup, bei einem internationalen Cup mitgemacht hat oder nicht. Mhm. Also solche Sachen, die muss ja gar nicht bis ins letzte Detail, wie viele Eigentore hat er geschossen. Keine Ahnung. Das juckt keinen, aber zumindest mal diese Grundinformation, dass man da einfach ein bisschen weiterkommt. Ich glaube, das trägt dann auch wieder zur Attraktivität bei. Und ja, genau zu den Stories, über die du gesagt hast, yes. Über die man sprechen kann.
Aktuell haben wir nur die Twitter-Bios von den Jungs da draußen, was meistens auch nicht so passt. Da steht auch drin, dass jemand 18 ist, obwohl er schon 23 ist. auch das gibt es. Eine Sache will ich noch ansprechen, und zwar ist es der aktuelle E-Club World Cup Qualifier, der läuft, der auf der PS4-Version von FIFA läuft. Und dann hat man am Samstag, also jetzt Donnerstag, Freitag, E-Club World Cup auf PS4-Version und dann am Samstag, Sonntag die E-Champions League, die dann auf der Next-Gen-Version, sprich auf der PS5-Version gezockt wird. Und dann ist halt die nächste Frage so, das ist der nächste Fuck-up, den du einfach hast im E-Sports. Es gibt zwei verschiedene Versionen, die sich offensichtlich auch sehr unterschiedlich spielen, zumindest was das Feedback angeht. Ich erinnere mich an die Anfangszeit von FIFA, wo alle gesagt haben, FIFA auf der PS5, oh mein Gott, ist das geil. Inzwischen ist es aber anscheinend so, dass das Delay genauso oder noch krasser ist auf der PS5. Auch da habe ich
verschiedene Sachen. Ich will PS4-Version zocken.
Ja, also auch das ist natürlich schwierig, wenn deine E-Sport-Saison darauf basiert, dass du einfach wieder zwischen zwei Versionen switchen musst. Also alles nicht so optimal. Ich habe das nur gelesen und dachte mir so, what? Also was? Wieso? Warum ist es so? Ich kann mir schon vorstellen, warum das so ist. Weil die E-Champions League wahrscheinlich sagt, so, wir haben irgendwie Sponsoring, blablabla, wir wollen die neueste Technik auf dem Ding haben. Und der E-Club World Cup ist halt einfach EA, also kommt halt über die EA-Basis, beziehungsweise über die FIFA-Basis. Also die FIFA ist ja Veranstalter vom E-Club World Cup. Und ich kann mir vorstellen, dass die halt sagt, so, jo, wir wollen einfach nur das Turnier so ausgetragen haben, wie wir alles ausgetragen haben. Und das ist in dem Fall halt einfach mit der alten Version, weil das die meisten noch haben. Und wir auch nicht wissen, wer alles der PS5 gekriegt hat. Grüße an alle, die da draußen eine stehen haben im Wohnzimmer.
Ich seit dieser Woche.
Nice. Ach, ja. Stimmt, es gab einen neuen Restock quasi, ne?
Ja, genau. Ich hatte den vorbestellt bei einem großen Elektrofachhändler hier bei mir in der Stadt. Ich hatte einfach gesagt, wie lange dauert es? Ja, vielleicht einen Monat. Da habe ich gesagt, okay, let's go.
Ach, ernsthaft? Du konntest das so entspannt jetzt anmelden?
Ja, genau. Habe ich angemeldet und dann jetzt letzten Dienstag haben sie mich angerufen. Ist jetzt okay. Da.
Das war gut. Ja, ich hatte ja zeitweise sogar zwei PS5s hier. Da habe ich immer so Bilder gemacht und die reingepostet, um Leute ein bisschen abzufacken. natürlich alle von der Arbeit.
Aber ja, genau. Und dann für 2.500 Euro bei eBay reingestellt.
Nee, ich hab meine dann wieder verkauft, weil ich zu wenig gespielt habe, dass das jetzt gelohnt hätte. Und die hat einfach in einem Jahr nicht an Wert verloren, sondern wurde sogar mehr wert, weil immer noch niemand eine hatte. Da habe ich sie an einem Kollegen verkauft für den Einkaufspreis. Um das nochmal festzuhalten. Für den Einkaufspreis. Ich bin ein fairer Geschäftsmann. Sogar noch, also das ist sogar unter dem Einkaufspreis, weil ich halt Versand noch mit, also ich war ein Ehrenmann, was das Ganze angeht.
Selbstbetitelter Ehrenmann.
Ja, ja, so funktioniert das. Aber lass uns rüberkommen zum vielleicht größten Ehrenmann der FIFA-Szene, zumindest der deutschen FIFA-Szene aktuell. Illy Geller hat sein eigenes Offline-Event gekriegt, beziehungsweise drücken wir die Daumen, dass er das kriegt, denn ich sag mal so, wir haben auch Corona aktuell und die Zahlen und alles, was maßnahmenmäßig passiert drumherum, würden es, glaube ich, sogar noch aktuell in Hamburg zulassen, weil ein Offline-Event jetzt wahrscheinlich nicht diese 5000 Indoor, glaube ich, überschritt. Aber auf jeden Fall hat er die Idee eines Offline-Events und darf ein offizielles EA-Offline-Event austragen, wo er quasi analog zu seinem Illy Geller Cup ein Turnier mit 24 Personen austrägt, nee, Quatsch, 32 Personen, nur 24 sind eingeladen, so rum, und 8 können sich qualifizieren für das Turnier. Und insgesamt gibt es 30.000 Euro Preisgeld. Und mit den Infos, die wir aus unserer ersten News haben, dass sich niemand mehr bei EA anscheinend für den E-Sport interessiert, scheint das für mich einfach ein ziemlich smarter Schritt zu sein. Weil man selbst nichts machen muss, um irgendein geiles FIFA-Turnier zu haben, sondern man sagt einfach, hier, Illy Geller, du hast letzten anderthalb Jahre so geile Online-Turniere gemacht und sonstige Späße. Mach mal jetzt auch ein Offline-Event. Dem scheint das ja Spaß zu machen. Und wir halten, die kriegst du uns eine Lizenz, weil vorher war das ja so, dass man, glaube ich, maximal als inoffizielles Turnier 2000 als Preisgeld haben durfte. Deswegen sind diese ganzen Blackie Cups und Kowalski auch nie größer als 2000 Euro gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja. Ich glaube auch.
Und deswegen ist es so ein dickes Ding, dass er jetzt 30.000 Euro quasi über die Sponsoren generieren konnte, die er da jetzt bei seinem Offline-Turnier verspielt. Und ich finde es ganz cool, weil er, also Illy Geller und sein Team, die haben gezeigt, dass sie das, dass sie Events machen können und dass sie vor allem eine eigene Art der Übertragung gefunden haben, wo es einfach eher wirkt wie ein chilliger Abend mit Shisha auf der Couch als eine klassische Sportübertragung. Und dementsprechend bin ich auch gespannt, wie sie das Offline-Event machen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Stimmung entspannt wird, dass es nicht so, ich sag mal so, dass es nicht so leicht wird, aus dieser Übertragung ein Highlight-Reel zu schneiden, weil die Stimmen nicht hochgehen werden während der Szene. Das ist so das, was mir immer auffällt, wenn ich die Cups gucke. Aber was sind deine Gedanken dazu gewesen, dass jetzt Eli quasi sein eigenes Offline-Turnier kriegt?
Ja, ich find's krass. Ich glaube, als erster Content Creator weltweit sogar hat er da die Lizenz für bekommen. Finde ich gut. Also ich meine, du hast es schon gesagt, online funktioniert absolut top bei ihm und wir hatten es vorhin ja schon mal kurz, dass die Offline-Events schon nochmal krasser sind als Online-Events, weil du einfach auch mehr connecten kannst. Ich glaube, für die Pros ist es auch ganz besonders, wenn sie da eingeladen sind. 24 Pros ja. Auf einem Haufen, das hast du echt seltenst.
Natürlich viele Deutsche, die mit dabei sind, ne?
Genau.
Aber, trotzdem crazy. Also ich kann dir nur sagen, was die Spieler und Spielerinnen mir im Podcast hier immer wieder sagen, die brauchen halt diese Offline-Events, ne? Weil du kannst Daumen drücken, dass du irgendwie im Discord mit den Jungs mal landest, um dir dann neben den Beziehungstipps für Eldos noch andere Sachen sagen darfst oder so. Aber so ein Offline-Event hilft dir halt, damit du halt mal ganz kurz mal einfach einen Platz weitergehen kannst. Und so ein 64er-Turnier wie in Manchester oder Barcelona, wie es in FIFA 18 der Fall war, die helfen dir halt wahnsinnig. Jungs erzählen mir immer noch, wie sie da Freundschaften aufgebaut haben, weil sie neben den anderen Leuten gespielt haben oder sowas, weißt du? Und das fehlt halt komplett, aber das fehlt halt in jedem Sport, glaube ich, diese großen ja. Offline-Events. Also Fußball hat ja eine teilweise Normalität gehabt, so. Aber im E-Sport brauchst du es ja genauso. Du brauchst die Connections, du brauchst, dass du mal mit den älteren Leuten reden kannst, dass du mit denen, die ein bisschen mehr Erfahrung hast, dich austauschen kannst und so weiter. Und
ja.
Ich glaube, da ist halt so ein chilliges Event, wie ich mir den Illy Geller Cup jetzt vorstelle, besser als vielleicht sogar ein straff durchorganisiertes anderes Event. Aber ja, also ich bin da voll bei dir. Es braucht Offline-Events, ist auch ein Satz, der hier im Podcast viel, viel zu oft gefallen ist.
Ja, vor allem 30.000, das ist auch mal eine Ansage, wenn wir da gucken, was sonst so bei den EA-Turnieren ausgeschüttet wird. Dann sind wir da mit 30.000 schon richtig gut mit dabei. Also das ist echt, echt cool. Vor allem hat er, glaube ich, geschrieben, sie haben irgendwie eine sechsstellige Summe, die sie dafür überhaupt erstmal investiert haben, die sie über ihre Sponsoren generiert haben, um das überhaupt ausführen zu können. Also das ist auch krass, was das für Kosten mit sich bringt. Aber umso besser, dass dann da immer noch 30.000 am Schluss zur Verfügung stehen, um die dann zu verteilen und dann auch an die Besten rausgeht. Die Jungs, ich finde es immer sehr spannend, das kommt auch oft bei meinen Turnieren so ein bisschen zur Sprache, die ich kommentiere. Da schreiben dann viele von Casual Gamern so, boah ja, da spielen ja E-Sportler mit und sowas. Ja, aber wenn du guckst, was die Jungs an Kohle machen, das ist halt kein Lebensunterhalt, den die damit verdienen können, die allermeisten. Also ja, die spielen dann für irgendwelche Vereine, aber häufig sind das dann irgendwelche 450-Euro-Jobs oder was. Es ist geil, mit FIFA Geld zu verdienen, versteht mich nicht falsch. Das ist auf jeden Fall eine richtig dicke Nummer, wenn man das irgendwann von sich sagen kann. Aber das ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie im Monat fünfstellig scheffeln und dann sagen, ciao, ich mache mir ein geiles Leben mit Limousinen und Koks auf dem Rücksitz oder keine Ahnung. Aber die allermeisten von denen sind vielleicht 20, 30 Leute, die davon richtig gut leben können und der Rest ist da irgendwo, würde ich sagen, am Existenzminimum und dann umso besser, dass halt dann da 30.000 zu gewinnen sind.
Das auf jeden Fall. Also es ist eine ausgewählte Elite, die quasi davon leben kann. Es gibt ein paar, die davon sehr, sehr gut leben können, aber die meisten leben mehr davon, dass sie eine eigene Marke gemacht haben. Durch ihre Streams, durch Donations, durch Subs, whatever, die da reinkommen.
Ja.
Und es gibt ja auch, ich habe im Podcast schon ganz, ganz viele Geschichten gehabt. Also Yannick Bederke ist deutscher Meister geworden, ohne dass er ein Gehalt gekriegt hat von Augsburg, sondern war ja quasi einfach auf wie würde man noch neudeutsch sagen, auf Ehrenbruderbasis bei Augsburg angestellt. Und oder Aydin in der letzten Folge, einer der besten Spieler in Österreich. Auch er hatte einfach keinen Verein, keinen Vertrag, zählt aber, wie gesagt, seit locker 3 Jahren zu den besten Spielern in Österreich und hat sich quasi über Turniergewinne sein Hobby finanziert und ein bisschen was darüber hinaus gemacht. Das ist halt bei ganz, ganz vielen Spielerinnen und Spielern einfach der Fall. Die müssen diesen Weg gehen, du musst über Turniererfolge gehen und dann sind 30.000 bei dem Gallagher Cup, die können lecker sein. Und wenn du halt auch nur Vierter wirst und noch ein bisschen was abkriegst, das kann halt auch helfen.
Auf jeden Fall. Die Konkurrenz ist groß. Mal gucken, wer es am Schluss wird. Ich bin sehr gespannt.
Du kriegst jetzt natürlich viel so FIFA-Basis mit, viel sowas, was jetzt vielleicht nicht gerade die ganz große Bühne rumzockt. Wer ist so gerade der Shootingstar? Wen hast du im Blick, den du immer mal wieder bei Turnieren siehst, wo du dich freust, wenn der wieder Erfolg hat, weil er offensichtlich ein Talent hat?
Schwierig zu sagen. Ich freue mich immer, die zu sehen, die ich kenne. Also die ich schon auch über einen längeren Zeitraum kenne. Also mal persönlich irgendwo gesehen habe, wo man weiß, der weiß, wer ich bin, ich weiß, wer er ist. Deswegen freue ich mich eigentlich am meisten immer, wenn Nick Lugi mitspielt. Der gute Niklas Lugi in das Land. Einfach ein korrekter Typ und immer gut drauf. Immer mit einem sonnigen Gemüt. Da freue ich mich eigentlich immer am meisten, ihn zu sehen, wenn er mitspielt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, da liebe Grüße an Nick Lugi, eine absolute Legende. Ich habe das letzte Mal, als ich gedreht habe mit ihm, also ich glaube, ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus, weil er einfach alle 2-3 Minuten irgendeinen Spruch gedroppt hat und parallel Skill Arena weitergespielt hat. Das war also königlich. liebe Grüße. Ja, auf jeden Fall, da sind wir mal gespannt, wer sich da aus diesem kleinen Turnierzyklus irgendwann, also die Qualifier sind schon durch, ich habe nicht gecheckt, wer sich qualifiziert hat. Das sehen wir dann. Und ob dieses Event am 14. überhaupt stattfindet, die Daumen sind gedrückt, dass zumindest ein bisschen was passieren kann, vielleicht dann ohne Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht dann nur mit den Pros. Aber zumindest, dass ein paar Leute auch ihren Trip von, was weiß ich, Castrop-Rauxel nach, ich glaube, in Hamburg findet es statt. Ich glaube, in Hamburg. Dass sie das bezahlt kriegen. Drücken wir die Daumen, dass das zumindest funktioniert, dass sie da ein paar Connections machen können. Aber damit kommen wir mal rüber zum klassischen FIFA-Gameplay, denn es gab ein Update in der FIFA-Welt, beziehungsweise ein ja, Live-Update. Also ich habe das auch gar nicht mitgekriegt. Es muss eine Meldung gegeben haben im Spiel, wo das Ganze dann drin stand, und zwar die Live-Tuning-Updates. So, das heißt, es gibt nicht immer zwingend ein Title-Update, das, wo sich alle drüber abfacken, dass, wenn alles wieder durchgewühlt wird und alles durchgerührt wird und plötzlich nichts mehr so ist wie vorher, sondern es gibt quasi kleine, leichte Zwischen-Updates, die zwischendrin einfach reingepackt werden. Und diesmal hat es die Finesse-Einstellung und die Schuss-Einstellung erwischt, die ich Anfang von FIFA 22 ganz krass mitgekriegt habe. Es war wirklich so wie anfangs, ich glaube, FIFA 19 war das, wo man immer einfach Querpass am 16er machen konnte, Finesse, und das war immer drin. Und das war ja in FIFA 22 auch so anfangs, ja. Oder?
Ja, ja. Ich habe das sogar mitbekommen jetzt, weil ich mir, wie gesagt, die neue PlayStation 5, weil ich sie bekommen habe, mir FIFA drauf installiert habe, und dann war das gleich eines der ersten Geschichten, die da stand, und ich dachte so, hä? Okay, krass, habe ich noch nie von gehört. Live-Tuning-Update. Ich habe jetzt im Gameplay, muss ich sagen, nicht so richtig viel gemerkt dabei, aber die Finesse-Schüsse sind wohl schneller geworden. Auch die Passgeschwindigkeit ist wohl ein bisschen schneller geworden. Ich weiß auch nicht, also man kann nur mutmaßen, was der Hintergrund ist, ob sie einfach gemerkt haben, dass ihre Titel-Updates alle so abfacken, dass sie es jetzt versuchen, irgendwie an die Menschheit zu mauscheln, dass sie es nicht merkt, dass das Spiel verändert wird. Oder ich habe keine Ahnung, was da der Hintergrund ist. Oder ob es jetzt einfach neue Techniken gibt. Ich weiß es nicht genau.
Also also es gibt ja schon seit langem die Verschwörungstheoretiker und die da draußen dann sitzen und sagen, jo, da passiert, also Silent-Updates sind FIFA ja Standard, das weiß doch jeder. Ich konnte das nie bestätigen, dass das so ist, aber ich habe da ein paar Leute, die das wirklich so immer wieder formuliert haben. Und ich glaube, diese Live-Tuning-Updates sind halt du machst kein Title-Update, wenn du halt eine Sache einstellen willst, weißt du? Oder wenn du einen kleinen Bugfix machen willst oder sowas. Ich glaube, das sind eher so die Beweggründe gewesen dafür, weißt du, weil in FIFA hast du halt viele von diesen kleinen Sachen, die dadurch, dass du halt so extrem viele Leute hast, die zocken, ist es halt so, dass du auch viel, viel schneller die Fehler merkst. Und vielleicht ist das halt das Tool.
Ja.
Hoffen wir es, dass es auf jeden Fall zum Wohl des Spiels beiträgt. Aber so, ich habe jetzt gestern Abend, gucke ich so unverblümt, also ich habe erstmal mitgekriegt, dass es offensichtlich wieder eine Umut-Flanke, einen Umut-Pass gibt. Hast du den mitgekriegt schon,
Nee,
den
nee,
neuen?
bisher
Nee,
nicht.
pass auf. Und dann habe ich gestern Abend bei YouTube bin ich so durchgescrollt, dann sehe ich, dass Meza Jajic, noch da liebe Grüße, auch an die Family, dass er den Miyagi, die Miyagi-Flanke, den Miyagi-Pass vorgestellt hat. Das heißt, die komplette Wicked League wird jetzt wieder mit Schwitzern voll sein, die genau das ausführen wird. Und zwar ist es der neue, es ist so eine Flanke aus dem Halbfeld, die mit Dreieck gemacht wird, in den Lauf von den Leuten in der Spitze. Das heißt, du bist rechts oder links außen, schickst mit L1 deinen Stürmer vor. Und lässt dann L1 los und machst dann L1 und dann Doppeldreieck schnell. Und dann machst du so eine halbhohe Flanke, die genau perfekt getimt in den Lauf des Stürmers kommt. Und das ist, ey, Miyagi-Pass oder Umut-Flanke, ich weiß es nicht. Umut hat das ganz, ganz viel im 2 gegen 2 Illegella Cup gespielt. Das habe ich mir nämlich noch angeguckt zum Teil, wo er das mit Furki, also das Event mit Furki gewonnen hat und
Ja.
ganz, ganz viele von diesen Pässen gespielt hat. Und ich weiß nicht, ob sie dir schon aufgefallen sind, die Pässe, dass es die gibt aus dem Halbfeld, halb hoch quasi rein in den Lauf. Und das Ding kommt wirklich punktgenau und du kannst es fast nicht besser timen.
Nee, ist mir bisher nicht aufgefallen, aber werde ich auf jeden Fall ab jetzt drauf achten.
Ja, das ist der. Komm, wir können ihn auch die Van Göns-Variante nennen, weil ich jetzt hier im Podcast das nochmal aufgedröselt habe. Das ist
Genau.
ja. Können wir gerne so machen.
Ja, ist okay. Ich nenne es ab jetzt so. Ich weiß nicht, wie ihr es draußen macht, aber ich mache es auf jeden Fall.
Ja, schaut doch mal Hashtag reingeschwitzt, was ihr dazu sagt, wenn jemand L1 Doppeldreieck drückt und die Dinger kommen perfekt. Wir hatten vorher die große Diskussion, sind es die Umut-Pässe, die Waves-Pässe oder ich glaube, die Mo-Pässe gab es auch. Das war dieser lange Ball mit Dreieck in die Spitze, wo einfach alle nur hinterhergerannt sind. Das war ein bisschen, heißt das Hail Mary oder Holy Mary? Nee, Hail Mary
Hail
heißt es, ne?
Mary.
Ja,
Hail
beim
Mary,
Football.
ja.
So ein bisschen in dem Style, und das ist halt gerade im letzten FIFA ja ein probates Mittel war. Und jetzt haben wir halt die Flanke, die ihr vielleicht bei euch jetzt in der Weekend League anwenden könnt, um das eine oder andere Pack abzustauben. Denkt beim Öffnen an mich. Das würde mich freuen. Ja, aber kannst du mal ein Auge drauf halten. Bin ich
Mache ich
gespannt
auf jeden
für
Fall.
euch. Mal reinschreiben, ob ich da Scheiß erzählt habe, ob das niemand macht oder doch. So, dann will ich einmal rüberwerfen den Blick von den Themen aus dem E-Sport-Bereich hin zum ganz klassischen Foot-Thema, denn das Team of the Group Stage steht an und wir haben auf eSports.com alle Links übrigens, die wir besprechen gerade und alle Themen, die wir haben, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr einfach durchscrollen und die Themen nochmal selbst nachrecherchieren und herausfinden, wo wir Scheiße gelabert haben. Auch das dann gerne per DM an uns feuern, gar kein Problem. Team of the Group Stage, der Champions League steht bevor. Jetzt bist du natürlich jemand, der bedeutend mehr Fußball guckt als ich, weil ich gucke absolut wirklich, überhaupt keinen Fußball. Also ich gucke wirklich nur Highlights, die mir bei Twitter reingespielt werden. Das ist das
Ja,
Maximum.
echt?
Ja, ich habe den Reiz am Fußball gucken komplett verloren. Es ist,
Krass.
ich guck so, keine Ahnung, ich bin beim FC Ismaning, weil ein Kollege von mir da spielt. So, das gucke ich mir ganz gerne mal
Regionalliga
an.
Bayern oder was spielen die?
Boah, das ist ja Regionalliga Bayern. Ja, ist es.
Nice.
Siehst du, soweit ist es. Soweit ist es, dass ich nicht mehr weiß, wo mein Kollege spielt, welcher Liga. Und früher wusste ich alles. Ich bin auch so Groundhoppen gefahren und sowas, weißt du? Und
Ja.
so irgendwie nochmal nach Tschechien, nach Sofia geflogen und so für Spiele und all sowas.
Geil.
Aber ist komplett weg, der Reiz. Ich glaube, seit der Katar-Ankündigung ist bei mir einfach alles gestorben im Körper.
Oh nein.
Deswegen bin ich auch bei der Champions League überhaupt nicht drin und bin auch immer überrascht, wenn plötzlich wieder Champions League ist und unsere TV-Quote scheiße ist, weil ich komplett vergessen habe, dass einfach Champions League gerade stattfindet. Aber du hast wahrscheinlich bedeutend mehr gesehen als ich, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also wahrscheinlich mehr als nichts habe ich auf jeden Fall gesehen, ja.
Okay, sehr gut. Das ist eine super Basis für das Thema. Wer ist dir denn in der Champions League in der Gruppenphase ein bisschen aufgefallen? Wer hat dir denn gefallen? Ich erinnere mich nur an das Fallrückzieher-Tor von Lewandowski. Das habe ich noch mitgekriegt.
Ja, und Lewandowski muss auf jeden Fall dabei sein. Der hat bisher 9 Tore geschossen. Also ist der beste Torjäger zusammen mit
In der
Sebastian
Gruppenphase.
Allaire. Bitte?
In der Gruppenphase 9 Dinger.
Ja, bisher 9 Dinger. Und Sebastian Allaire genauso.
Ist das Rekord?
Weiß ich gar nicht. Ich habe keine. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat Cristiano Ronaldo irgendwie den Rekord. Ich habe neulich mal, unabhängig von dem Podcast hier mal nachgeguckt, wer wie viele Tore geschossen hat oder wer die besten Torjäger der letzten Jahre in der Champions League waren. Es war einfach dann so: Ronaldo, Messi, 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 Ronaldo, 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 Messi, Messi, Messi.
Ah, sicher, dass
Wenn
das nicht die Ballon d'Or-Liste war?
ja, genau. auch gut wäre auch möglich gewesen. Aber ja, tatsächlich, Sebastian Allaire braucht dieses Jahr 44 Minuten pro Tor. für Ajax. Krass, ne? Und Lewandowski 49 Minuten. Also die beiden müssen auf jeden Fall dabei sein. Ein Nkunku von Leipzig auch mit bei den Top-Torjägern dabei. Ja, der hat ja schon eine richtig gute Bundesliga-Saison gespielt bisher. Und in der Champions League, ja, hat er jetzt gegen Brügge mal ein bisschen aufgedreht. Ansonsten, ja, ist schon gut. Und da muss natürlich Ronaldo mit dabei sein. CR7, gar keine Frage. Der hat seiner Mannschaft nicht nur viele Tore geschossen, sondern auch mehrfach den Arsch gerettet. Mit späten Toren auch. Da ihnen Punkte geholt. Vielleicht überraschend ein bisschen Pedro Gonçalves. Aber ihr habt ja auch da eine richtig fette Liste mit schon mit drin, ne? Bei euch.
Genau, richtig. Also Salah ist noch mit dabei von Liverpool.
Ja.
Noch mit drin.
Ja, genau, muss auch mit.
So, dann Reece James, den ich gar nicht kenne von Chelsea.
Ja, doch, der hat bisher auch eine gute Saison gespielt, hinten drin. Verteidiger.
Okay. Und Adeyemi, den kenne ich ja auch nicht von
Salzburg. Schneller, bulliger Spieler. Ja, Adeyemi, habe ich auch gelesen, finde ich auch gut, würde ich mitgehen.
Ja.
Bei Karim Adeyemi war nicht sogar bei der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, beim letzten Länderspielfenster wurde er sogar nominiert, weil er da bei RB Salzburg eine gute Saison spielt bisher, auch in der Champions League. Also
nice,
ist da cool. Auf jeden Fall mit verantwortlich.
Und da habe ich noch hier João Cancelo, den kenne ich aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig betont habe.
João Cancelo, ja, bei City, wenn ich es richtig weiß.
Nee, United ist der, ne? United?
Ja, nee,
City. Quatsch, City, bei City, Quatsch. City.
Ja, Portugiese. Ja. Würde ich auch mitgehen, ja? Also ich fand die Auflistung ziemlich gut, ziemlich detailliert. Da hat sich jemand was dabei gedacht?
Ja, das ist unser Fußball-Experte. Ich glaube, Eiko hat es geschrieben, der ja auch donnerstags den Team of the Week Podcast hat. Also ich glaube zumindest, dass er zumindest einen Input gegeben. Weil der ja auch voll drin ist, was die ganzen Spiele angeht. Wenn du jede Woche Team of the Week analysierst, dann kriegst du ja mit, wer wie wo getrumpft hat. Vor allem in der Liga ja, glaube ich, hauptsächlich, weil Champions League spielt gar nicht bei Team of the Week mit rein, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Aber du kriegst halt mit, wer gerade in Lauf hat, wer gut drauf ist und wer wichtig für sein Team ist. Und deswegen, ja, auf jeden Fall könnt ihr das Ganze auch nochmal nachlesen, wann auch die Promo losgeht und so weiter. Alle Sachen findet ihr bei esports.com. Und ob ihr am Ende recht hattet, weil wir am Ende recht hatten, das könnt ihr dann auch prüfen und uns dann natürlich wieder flamen. Aber wir sind mal gespannt, weil wir nehmen jetzt übrigens gerade hier am Freitagmorgen auf, nur dass ihr es grob im Kopf habt. Das heißt, wenn die Karten heute kommen sollten, könnt ihr uns direkt canceln, weil der Podcast kommt am Montag raus und dann müsst ihr uns rückwirkend, dann ob wir total Scheiß erzählt haben. Müsst ihr dann nochmal nachschauen.
So, aber das war aufs Dach hauen.
Aufs Dach hauen, richtig. Das war Team of the Group Stage in der Champions League. So, und dann jetzt der Grund, warum ich mich auch beim ersten Thema so aufgeregt habe, über diese ganze EA Sports Turniersache, war, dass EA Sports kein Fick auf den E-Sports gegeben hat an diesem Wochenende, aber war ja Black Friday vorher. So, und Black Friday ist ja offensichtlich das Killer-Event für EA Sports, sowie für alle anderen konsumorientierten Unternehmen und vor allem krass profitorientierten Unternehmen, dass da alles Mögliche ausgeschöpft wird. Und keine Ahnung, Black Friday war dieses Mal auch wieder, ich glaube, es gab Lightning Rounds, es gab ein Best of Team of the Week, dann gab es eine neue Promo, die Signature Signings hieß, mit ganz verrückten Namen und so weiter, und fast nur riesen Namen im Team Best of Team of the Week, wo jeder Bock hat, Packs zu knallen, weil er die haben will und so weiter. Und ich habe mich einfach nur aufgeregt, weil ich mir dachte so, ich verstehe das vollkommen, warum man das macht, und ich verstehe auch, dass viele das feiern, dass alle wieder Content haben wollen und so weiter. Aber es hat mir so ein bisschen dargelegt, was so der Fokus ist bei dem ganzen Thema, ne?
Willst du damit sagen, dass EA gewinnorientiert arbeiten würde? Was?
Nein, ich sage nur, dass sie pervers gewinnorientiert arbeiten, weil es gibt, weiß ich nicht, also es wird alles bis zum Erbrechen gemolken und keine Ahnung, aber es macht schon Spaß, an sich den Namen durchzulesen. Wenn du jetzt guckst, so Best of Team of the Week, da ist ein Mbappé dabei in Salah, wo wir uns einig sind, dass die halt ihre Teams tragen, in Son, Suarez, Goretzka. Ist Goretzka dieses Jahr so krass?
Ja, Goretzka ist schon richtig gut, ja.
Ah, okay.
Also er ist halt auch einfach eine Maschine geworden, der Typ. Also,
ja, das habe ich mitgekriegt, dass der einfach auseinandergegangen ist.
Ja. Und, aber im guten Sinne.
Ja, ja, klar. Also der ist einfach, also er hat plötzlich einen Oberarm. Das ist das, was wir hier sagen wollen.
Nicht mehr diese Spaghetti-Arme, diese Chorknabenarme, sondern jetzt hat er richtige Berserker.
Der war vorher bei Schalke, ne? Bei Schalke und ist dann zu Bayern.
Ja, genau.
Also, genau, und dann habe ich diese Bilder gesehen, wie er im Schalke-Trikot aussah. Also ich meine, jeder sieht ein bisschen lächerlich aus im Schalke-Trikot inzwischen, aber er sah aufgrund seines Körperbaus da vorrangig ein bisschen lächerlich aus. Deswegen ist die Entwicklung auf jeden Fall körperlich oder physisch eine positive.
Ja, das stimmt.
Aber lass uns gerne die anderen Best of Team of the Weeks durchgehen. Du bist ja der perfekte Mann für die Einschätzung. So, dann haben wir hier Foden von City. Der ist linker Angreifer. Den kenne ich gar nicht.
Phil Foden? Ja. Kennst du gar nicht?
Nee.
Oh, du bist aber echt mit dem Signing von Katar ausgestiegen, ne?
Ja.
Also Phil Foden ist der Rising Star gerade am englischen Fußballhimmel.
Ah, okay, alright. Das kann gut sein. Ich bin nicht mehr voll drin. Okay, das heißt, der macht doch Buden oder was?
Ja, der ist blitzschnell, technisch fein, torgefährlich, alles, was du dir eigentlich so von einem Flügelstürmer erwartest.
Ja, das sind auch die Eigenschaften, die ich hier im Fußballcage, wenn ich ihn mal auf den Spielplatz gehe, bringe.
Ja, genau, das glaube ich. Gegen die Fünfjährigen, ne?
Ja, okay. am Ende ist ein Lauf gewonnen, egal gegen wen. So, dann Jesus Navas, so Roberto Firmino, Hernandez von Milan, den kennst du wahrscheinlich zu Genüge, oder?
Ist der? Ja, das stimmt. Und Lucas Hernandez ist ein krasser Spieler. Er hat eine Pace von 95 auch bekommen, das finde ich auch gut, das ist auch gerechtfertigt. Ich kommentiere viele Spiele von Milan und er ist wirklich immer, also ich sag mal in 9 von 10 Spielen, der herausragende Spieler. Die haben alles Mögliche mit dabei. Auch gute Spieler, Leao, Ibra, Olivier Giroud, was weiß ich wen alles. Aber ich finde, dass Lucas Hernandez defensiv eine Macht ist, sogar noch einen Tick besser als sein Bruder und einen unglaublichen Zug zum Tor hat.
Ja, 95 Pace ist halt auch definitiv spielbar, also wird das halt. Ne? Also das ist dazu eine 84er Physis, das ist ja das, was du eigentlich brauchst, wenn du das haben willst.
Ja, ich hab leider festgestellt, dass die FIFA-Karten meistens überhaupt nichts mit dem Real Life zu tun haben, aber hier bei Lukas, bei jetzt sag ich schon Lukas Hernandez, bei Theo Hernandez ist es, der ist, da sind die Werte mal richtig aus dem Real Life abgegriffen.
So, und dann haben wir noch Upamecano von Bayern, habe ich mitgekriegt, dass er ganz okay unterwegs ist. So,
ja, wobei ich den eigentlich gar nicht so stark fand jetzt in den letzten Wochen.
Aber der hat overall eine 84, das hat mich ein bisschen gewundert. Also da kann sein, dass das halt der Kompromiss ist, dass wir dem halt nicht so eine hohe Impfform geben im Team of the Week oder im Best of Team of the Week, aber weil er offensichtlich ganz okay unterwegs ist, aber weil ich sehe ihn halt auch, der ist in meinen Augen auch jetzt nicht spielbar, finde ich jetzt, mit der 83er Physis, so, dann passen, Dribbling, bla bla blub.
Stimmt, also, 65er Pass. Ja, schwierig.
Ja, und dann noch nicht mal so richtig schnell. Also ich meine, natürlich ist er Innenverteidiger so, aber trotzdem, also das ist wirkt so ein bisschen lieblos mitgedrückt. Ne?
Ja, genau. Komm, nimm mal noch den Upamecano mit.
Ja, genau, richtig. Alright. Aber die Signature-Signings, die ja zu Ehren von großen Verpflichtungen gemacht wurden, finde ich da auch recht spannend. Also da haben wir Also in De Bruyne sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir uns alle so ein bisschen gefreut haben, dass der diesen Transferschritt gemacht hat. Und der zu einem der besten Spieler der Welt, zumindest für ganz, ganz viele da draußen, irgendwie avanciert ist in den letzten Jahren. Sage ich jetzt mal einmal in der Fußball-Expertise, aber ich kriege es zumindest mit, dass viele auf seiner Position halt sehr, sehr zufrieden sind mit ihm oder ihn halt immer ganz weit oben einstufen.
Ja, De Bruyne ist das Herz von City, würde ich fast sagen. Und City spielt mal wieder eine ordentliche Saison, die vielleicht sogar diesmal mit dem Champions-League-Titel enden könnte.
Ja, er hat auch immer das Problem, dass er immer ein bisschen zu langsam war für FIFA.
Das
war
das Problem. Ja, das stimmt, immer. Ja.
Also hast du nie,
jetzt hat er eine 80er Pace gekriegt. Ja,
ist auch jetzt nicht die Welt tatsächlich, ne? Und dann hast du natürlich nicht diese 100% kranke Physis, dieser 100% kranke Körper, der dir ganz oft hilft, weswegen jetzt viele die Legendenkarten da spielen auf seiner Position. Weil die können dafür sorgen, dass du nochmal den einen oder anderen Ball. Oh, ich hab wieder gemerkt, es gibt so ein, zwei Fußballbegriffe. Also ich liebe ja die One-Football-Videos, weil ich mir die Videos angucke und es ist genau der Schlag Mensch, der diese Videos guckt, der da draußen auch im Fußballkneipen immer rumphilosophiert. Was nichts gegen den Content ist von One-Football, liebe Grüße. Ich feier sehr viel von den Sachen, die er macht, aber einen Ball festmachen.
Ja.
Ich liebe diese Floskel, ich liebe es komplett, weil wir alle haben so eine grobe Ahnung, was es bedeutet. Aber am Ende ist die Frage, ist es so ein geiler Skill? Ist es so ein geiler Skill, einen Ball festmachen zu können?
Ja, ist es, weil dir sonst der Ball verloren geht in den meisten Fällen. Gerade bei großgewachsenen Stürmern, weißt du, die langen Bälle, die einfach mal festmachen und dann klatschen lassen. Kennst du das selbst, oder? Du bist doch der Torwart, der die Bälle immer so weit vordrischt. Die Stürmer müssen doch damit auch was anfangen können, oder?
Ja, ja, wenn sie Ball festmachen können, ist Killer.
Ja, genau.
Sag ich ja. Ja, weiß ich nicht. Also das ist so eine Floske, die ich inzwischen auch nie mehr hören kann. Aber ich finde es sehr lustig, weil viele haben auch so verschiedene Definitionen von Festmachen. Das war jetzt deine Variante von Festmachen. Mhm. Viele bei Festmachen auch mal den mit einem Kontakt, also das, was du als Klatschen lassen definiert hast, ist auch da mal ein Ball festmachen, nämlich einen Ballbesitz halten. Weißt du?
Okay, okay.
Also, hey, I don't know. Also ich amüsiere mich mal köstlich, wenn ich das halt lese. Vielleicht ist es auch nur für mich lustig, das ist auch vollkommen okay. So, aber wer könnte denn jetzt noch aus unserem Signature-Signings einen Ball festmachen? So, dann Ben Yedda, auch nicht. Das ist keiner, der den Ball festmacht, ne?
Nee, würde ich auch sagen. Den würde ich lieber in den Lauf schicken, den Binder.
Ja, ja. So, also Kramaric, ja. Den habe ich ein bisschen physisch stärker im Kopf, als seine FIFA-Karte mir sagt.
Ja, das stimmt. Vielleicht liegt es irgendwie daran, dass er sich international noch nicht beweisen musste und das da irgendwie nicht zeigen konnte. Ich weiß nicht genau. Ich finde auch die Axel Witzel-Karte bei den Signature-Signings. Ja, Axel Witzel schon ein wichtiger Spieler, aber ich glaube, da
gab es... Wo kam der her? Wo war der vorher, bevor der bei Dortmund war?
In Guangdong, glaube ich. Also in China hat er gespielt.
Ah, okay.
Axel Witzel hat in Belgien gespielt.
Da wird gerne mal ein Pass festgemacht übrigens.
Da gab es ein ganz übles Video, gibt es übrigens nach wie vor, glaube ich, bei YouTube, wo er einem Schien- und Wadenbein durchtritt. Ganz, ganz üble Situation. Ah, yeah, yeah. Also der hat dann so ein zweites Knie quasi so auf Schienbeinhöhe. Dann ist er, glaube ich, zu St. Petersburg gegangen, hat dort lang gespielt, ist dann nach China gegangen und dann wurde er von Dortmund geholt. Aber ist das das Signature-Signing? Wenn es dann Erling Haaland gibt? Europa, ne?
Also ich glaube, du bist bei St. Petersburg bist du ja ein bisschen auf dem Abstellgleis, europäisches Abstellgleis, meiner Wahrnehmung.
So, ja, ist so, ja.
Dann gehst du den Schritt weg zum Geld nach China, wo du wahrscheinlich, da ist es doch so, die dürfen nur ein oder zwei oder drei Nicht-Chinesen mit dem Team haben, oder?
Ja, genau. Also das heißt, gibt's eine Regel auf jeden Fall, ja.
Das heißt, du bist auf jeden Fall der Topverdiener da, wenn du da hingehst. Egal. Ja, du
verdienst das Zehnfache von den Chinesen.
Ja, so,
das geht ja auch keiner freiwillig hin, also.
Egal, wie gut du bist, du gehst da hin und weil du halt einfach keinen chinesischen Pass hast, bist du wahrscheinlich schon der Topverdiener, das reicht vollkommen.
Ja.
Da musst du dich erstmal wieder zurückkämpfen. Da musst du erstmal wieder in den regulären europäischen Fußball reinkommen, was glaube ich nicht so leicht ist, weil viele Leute, die diesen Schritt machen oder halt in andere Länder gehen oder was gibt's noch? China gibt's noch, dann gehen nach Indonesien gehen ein paar Leute, waren nicht Anne Friedrich?
Indien, glaube ich.
Ah, Indien, genau.
Ja, genau. Soccer League heißt das Ding, glaube ich.
So, oder du gehst nach Australien.
Wobei es in Australien nicht viel Geld zu verdienen gibt, weil da Fußball nicht so groß ist.
Aber du hast halt, dann das machst du halt für dich, ne? Weil also ja. Diese Thomas Broich-Doku.
Thomas Broich, genau. Selbstfindungsgeschichte, ja, genau.
Ja, genau. Auch das großartig, da merkst du einfach so, okay, alright, dann spielst du halt auf Zweitliga-Niveau, aber du hast offensichtlich eine geile Wohnung in einem geilen 5 Minuten vom Strand. So.
Und du wirst Fußballer des Jahrzehnts in Australien. Ist er geworden.
So, Thomas Broich war nie, ich fand ihn nicht schlecht, so, aber also. Der war schon sehr intelligenter Fußball, wenn du mal gesehen hast, der war ja die Definition von 8 für mich, fand ich, also jetzt kommen wir einmal Fußballwissen von vor 10 Jahren, weil der war sehr kreativ, aber der hat auch mal die Schulter reingestellt, so.
Geil. Guter Ausdruck. Ich finde Thomas Broich als Experten vor allem überragend. Der ist halt wirklich, wie du gesagt hast, ein intelligenter Spieler halt.
Ja.
Dafür stand er als Spieler und jetzt als Experte finde ich ihn sehr sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Aber zurück zu Axel Witzel. Ist das für dich das Signature-Signing von Borussia Dortmund?
Ich verstehe, warum sie den reingepackt haben, weil du ihm irgendwie mal eine Inform geben musst. Und er vielleicht viele Fans hat da draußen aufgrund seines ein bisschen, also er sieht ein bisschen kultig aus, also das ist ein Spieler, den man auch gerne, den ich gerne spielen sehe, wenn ich mal spielen sehe, weil er halt einfach, ich glaube, der geht gerne mal den extra Meter, weißt du, so,
ja.
Und da ist auch mal, weißt du, wenn der runtergeht,
Phrasenschwein.
Ja, genau, pass auf, es geht weiter, wenn der mal runtergeht, ne, dann ist so ein Schien- und Wadenbein auch mal zweitrangig, ne? Da ist der Ball im Fokus.
Und hast du schon mal Angebote vom Doppelpass bekommen oder so bei Sport1?
Nee, aber es
sollten die mal machen.
Nee, aber wichtig ist mal so eine Phrase auch mal festmachen.
Ja, genau.
Aber ich verstehe das schon, weil wir haben vorhin so ein bisschen darüber geredet, dass quasi sein Comeback war nach Europa und er ist bei Dortmund ja so ein bisschen auch wieder. Also er konnte ja glänzen bei Dortmund, was ganz, ganz vielen Spielern so geht, ne, dass sie zu Dortmund gehen und plötzlich da ein Umfeld haben oder eine Mannschaft haben, wo sie glänzen können und dann den nächsten Schritt irgendwo hin machen, wo sie Dortmund viel Geld bringen. Und vielleicht passiert das bei Witzel auch. Wie alt ist der?
Ja, ich glaube, er ist jetzt mittlerweile 30 oder 31.
Ah, okay, dann ist der große Schritt für viel Geld wahrscheinlich auch nicht mehr das Ding. Aber mal gucken.
Haben Sie
Vielleicht
ja
macht.
Haaland in der Hinterhand.
Genau. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, auf irgendeiner Kachel bei Spox oder Ran oder whatever, dass Rangnick irgendwie eine Klausel bei sich im Vertrag mit drin hat, dass wenn er Haaland holt, gibt es nochmal ein bisschen was Bonus.
Ah, echt?
Ja, also
Okay.
kann auch sein, dass es nur Gerüchtegelaber ist, aber das finde ich halt schon, find ich schon lustig, weil dann weißt du auch, wie Fußball funktioniert. So.
Ja, sowieso, wenn du darüber mal was wissen willst, dann lese gerne mal Football Leaks.
Ja, das hab ich gelesen, das erste
Hast
Buch.
gelesen, da gibt
Ja.
es ja auch geile Klauseln drin, irgendwie bei Balotelli, bei Liverpool, dass er, wenn er keine rote Karte holt, irgendwie 2 Millionen Bonus bekommt oder was so. Ja, super, ja, geil, ey. Keine rote Karte geholt, du bist der King, Junge. Also, weißt du, das ist wirklich so richtig absurd, was da in Klauseln drin steht. Aber ja, sei es drum.
Da gibt es auch die Geschichte von Mourinho, der da über Balotelli redet und sagt, in der Halbzeit so, hol dir keine gelbe Karte. Und dann dritte Minute, zweite Hälfte gelbe Karte geholt und gelb
Ja,
runter.
schade.
Ja. Ah, hey, das sind Geschichten, die du nach Fußball schreibst.
Ja.
Ja. Und
Ja, weil
weil die
der
Geschichte.
E-Sports es ja nicht überträgt, weil ja FIFAs ihre großen Turniere nicht überträgt, EA.
Eben, die kriegen wir alle nicht mit. Vielleicht
Ja.
nur Kultaktion beim Global Series, beim ersten Global Series Event. Wir wissen es nicht. Es
Ja.
könnte sein. Ja.
You never
Aber
know.
ja. Aber Florian, lass doch mal den Podcast zumachen. Wir haben schon wieder verquatscht. Die Idee war mal, diesen Podcast von einer Stunde irgendwas runterzukürzen. Aber jetzt müssen wir natürlich noch über dich reden. So, weil
Oh.
dein Weg vom E-Sports-Kommentator, was war das erste Spiel, was du kommentiert hast?
Als E-Sports-Kommentator?
Ja? Oder hast du vorher was anderes kommentiert noch?
Ja, also ich fange ganz vorne an. Ich habe mit FIFA 98 angefangen, FIFA zu zocken, also auch schon ein paar Jahre her, wahrscheinlich die meisten noch nicht mal geboren, die hier zuhören. Und habe dann jedes FIFA gezockt und hatte das immer nebenher schon kommentiert und wollte eigentlich immer Sportkommentator werden. Und hatte dann damit auch angefangen. Also ich habe viel A-Junioren-Bundesliga kommentiert und dann irgendwann die Anfrage vom VfB Stuttgart eSports bekommen damals. Die gab es da noch. Ob ich in der VBL aushelfen könnte, weil ihr Moderator, Tyler, Shoutout an der Stelle, zu diesem Zeitpunkt krank war. Und dann hat es denen aber gut gefallen und dann hatten wir dort uns verständigt, das Ganze dann in Doppelmoderation zu machen mit Tyler. Also das war das erste offizielle Spiel, das ich gemacht habe, war dann VBL. Stuttgart gegen, ich glaube gegen Wolfsburg, aber ich bin mir gar nicht mehr ganz genau sicher. Ja.
Und dann der Weg über andere Turniere. Also du hast auch eine große NBA- oder Basketballliebe.
Ja, genau. Ich bin theoretisch ursprünglich Basketballer. Ich habe selbst bis in die Regionalliga gespielt, 5, 6 Jahre auch.
Ich kann es nicht einordnen. Ist es im Basketball hoch, Regionalliga?
Es ist okay. Also man verdient kein Geld, leider. Im Fußball würde man Geld verdienen, aber es ist okay.
Ist
Es
das
ist
dritte
schon
Liga oder was?
semi-professioneller Anspruch, sagen wir
Ah,
so.
okay.
Ja. Und wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja. Dann habe ich für den VfB das Ganze gemacht und habe dann im Basketball und im Fußball nebenher halt so kleinere Sachen gemacht, um dich da einfach so ein bisschen hoch zu dienen quasi. Habe mich darauf spezialisiert. Basketball und Fußball sowohl als E-Sport-Titel als auch im realen Leben zu machen. Das ist ein ganz cooler Hybrid für mich. Es macht viel Spaß, weil mir alle drei Themen super viel Spaß machen. Also E-Sport, Basketball, Fußball. Und da ist auch meine Expertise. Also Leichtathletik könnte ich dir jetzt, glaube ich, nicht so viel erzählen.
Ja, das ist spannend, weil ich hab so also ein bisschen mich mal in das ganze NBA-Thema für ein, zwei Texte, die ich geschrieben habe und auch ein, zwei Podcasts, die ich gemacht habe, reingefuchst. Und NBA 2K hat in Deutschland ja einen wahnsinnig schweren Stand, weil es ja keine offizielle Ligenförderung gibt, gefühlt. Es gibt keine Struktur, es gibt keinen Dachverband für den E-Sport-Bereich. Du hast nur die Chance, irgendwie in die 2K, NBA 2K-League nach Amerika zu kommen, gedraftet zu
Ja.
werden, wo es dann andersweise Geld gibt, wo wir ja auch einen deutschen Spieler hatten, der es geschafft hat. Aber inzwischen auch nicht mehr das spielt, ne?
Ja, ich weiß gar nicht ganz genau. Ich muss ehrlich sagen, dass in NBA 2K auch so wenig los war, dass das jetzt bestimmt ein Dreivierteljahr her ist, dass ich da das letzte Event gemacht habe oder sogar noch einen Ticken länger.
Ja, und es gibt da halt spannende Projekte eigentlich, ne? Also die Bayern Ballers haben halt ein spannendes Konstrukt,
Genau,
was wirklich
genau.
nah am Basketball-Hauptteam dran ist. Die haben eine Booth im Stadion oder in der Arena halt, wo ich glaube, während des Spieltags immer gezockt wird parallel, was eigentlich ganz cool ist, weil du eine sehr super leichte, also du hast überhaupt keine Hürde, da mitzuzocken und die Jungs mal kennenzulernen oder so.
Ja, Problem beim Basketball ist, oder bei NBA 2K ist, dass du den Pro-AM-Modus eigentlich immer zockst, wenn es um E-Sport geht. Und das ist halt 5 gegen 5 und du brauchst halt 5 Spieler dafür. Und beim FIFA bist du halt alleine und dann kannst du halt direkt schon loslegen. Ich glaube, das ist auch eine relativ hohe Einstiegshürde an der Stelle, um da dir irgendwie mal ein Team aufzubauen. Es gibt da natürlich irgendwelche Facebook-Gruppen und sowas, wo du dann ein bisschen besser rankommst an irgendwelche anderen Mitspieler. Aber alles in allem ist die Community sehr, sehr klein, ganz wenig Turniere nur, ganz wenig Vereine, die sich damit auch identifizieren können. Von daher bin ich mir nicht so sicher, ob das dann tatsächlich da irgendwann aus den Kinderschuhen rauskommt.
Ja, sind wir mal gespannt. Also ich habe mir auch viele, also diese NBA 2K-League-Spiele angeguckt und es ist halt auch nicht der Zuschauersport, muss man am Ende auch
Nee,
sagen.
ist es nicht.
Es ist ein bisschen schade.
Ja.
Aber für dich war es ja wahrscheinlich dann irgendwie, wenn du sagst, du hast den Hybrid, das heißt, du konntest bei Vereinen kommentieren und wenn die mal irgendein E-Sport-Event hatten, hatten die direkt dich zur Hand. Das heißt, es war für dich wahrscheinlich einfach der Joker, oder?
Ja, genau. Also ich bin dann auch, ich habe für die EWE Baskets Oldenburg mal so ein Turnier moderiert. Da hat Tim Kallation kommentiert. Das war ganz cool mit ihm vor Ort, mit Tim. Gehen auch Grüße raus an der Stelle. Sehr netter Typ. Und sonst, ja, in Ulm zum Beispiel war es so, dass während Corona dann die ersten Spiele ausgefallen sind bei Horatio Farm Ulm, beim Basketball-Bundesligisten. Und die haben das dann auch durch virtuelle Spiele ersetzt. Einfach um den Fans ein bisschen Entertainment zu bieten. Hat man dann eine Studiosendung draus gemacht. Das war ziemlich cool dann dort. Auch sehr professionell aufgezogen. TOG heißen die. Ja, also da gab es dann paar coole Events so. Aber wie gesagt, ist schon länger her, dass NBA 2K da wirklich große Events hatte.
Und dann hast du dich quasi von kleinen FIFA-Turnieren, vom VBL-Engagement beim Bundesligisten hochgekrabbelt und inzwischen kommentierst du den großen Fußball, da wo es Millionen gibt, für einen Fernsehsender. Nimm uns da mal mit, wie ist das passiert?
Ja, gute Frage. Ich habe eigentlich immer weiter auf E-Sports gesetzt, einfach um mit dem E-Sports quasi zu trainieren, für den echten Fußball. Die Übertragungen sind nicht unbedingt anders, außer dass halt im E-Sport alles gestaucht ist, weil so viele Sachen passieren in 12 Minuten, 2x6 Minuten, was du halt im Fußballspiel sonst auf 90 Minuten verteilt hast. Und habe dann einfach beim Fußball auch immer versucht, irgendwie meinen Fuß in der Tür zu halten, habe dann mit verschiedenen Sendern gearbeitet, größere, kleinere Produktionen umgesetzt. Und du bist ja dann immer theoretisch einen Schritt davon entfernt, auch die großen Sachen zu kommentieren, aber du weißt halt nie, ob du diesen einen Schritt irgendwann machst oder ob der halt nie gemacht wird. Und jetzt, diesen Sommer hat er geklappt, Gott sei Dank. Jetzt bin ich bei Sky in der Schweiz, kommentiere für die Serie A. Wenn ich, genau, also immer ein, zwei Spiele pro Wochenende. Bin beim Radio für die Bundesliga zuständig, auch ganz nice. Bin da immer im Stadion und den Rest mache ich dann mit E-Sports.
Ja, hast du irgendwelche Tipps da draußen, die du an aufstrebende Leute da weitergeben kannst, die sagen, okay, ich habe vielleicht gerade ein bisschen Bock, was zu kommentieren, weil die Hürde ist ja super simpel. Machst den Twitch-Stream an, du kannst ja irgendwas kommentieren. Du kannst ja Spiele schnappen und einfach kommentieren. Du kannst ja dein Freundesturnier kommentieren. Du kannst ja alles schnappen. Aber was wären deine Tipps, wenn du sagst, wie macht man vielleicht die ersten Schritte hin zu den ersten 50 Euro, die man irgendwie wo als Caster kriegt?
Ja, ganz interessant. Ich mache bald eine Masterclass für Kommentatoren, für E-Sports-Kommentatoren. Also, wenn man da Bock hat, irgendwie reinzustarten oder schon auf einem ganz guten Level ist, sich dann da weiterzuentwickeln quasi. Und da wird dann dir natürlich auch auf dem Weg mitgegeben, was du machen musst. Zum Beispiel einfach mal reinkommen in dieses Kommentieren. Nicht nur ein Spiel mal machen, sondern mal 10, mal 20, mal 30 Spiele. Daraus dir am besten ein Reel zusammenschneiden und das dann einfach mal googeln. Wo sind Turniere? Wer ist da der Ausrichter? Und an die einfach mal dein Reel hinschicken und sagen: Hey, ich bin der und der. Hier ist mein einminütiges Video oder 1:30. Wie findest du mich? Könnte ich bei euch vielleicht nicht mal als Kommentator oder als Caster mitmachen? Auch gerne für einen schmalen Taler. Und das entwickelt sich dann. Wenn du beim Allerkleinsten anfängst, dann sagst du irgendwann im nächsten: Hey, ich habe bei dem Allerkleinsten angefangen. Dann sagt er zu dir: Okay, cool, du hast es ja schon mal gemacht, klar kannst du bei uns. Und dann kommt der nächste und dann bist du irgendwann bei einem VBL-Club, guckst ein bisschen rum, ob die vielleicht irgendwie irgendwo einen neuen brauchen. Und das baut sich dann aufeinander auf quasi.
Genau, deckt sich mit meiner Erfahrung. Also ich kann auch nur weitergeben. seid euch nicht zu schade, auch mal dieses eine Spiel mehr zu machen. Ich weiß, es ist ein Scheiß-Tipp, weil man gerade zu Beginn ganz, ganz viel auch unentgeltlich macht. Ist leider gehört das ein bisschen mit dazu, weil man muss seine Leidenschaft dann halt ein bisschen melken, sodass man da hinkommt, dass man irgendwie, man muss halt erstmal die Drecksarbeit machen. So, das ist leider den Weg, den man immer machen muss bei den meisten großen Jobs, gerade bei Themen, die irgendwie die viele als Leidenschaft haben. Und ich glaube, gerade Sportkommentatorentum ist so etwas, was ganz, ganz viele im Kopf haben. Erstmal machen. Vielleicht einfach nur kleine Szenen für TikTok kommentieren oder sowas. Ne? Einfach damit anfangen und halt ein Gefühl dafür kriegen und dann irgendwann gucken, dass man die ersten Gigs macht. Und ich glaube, wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal so ein ungefähr 3-4 Monate solchen Saison haben und dann wird es wahrscheinlich wieder im Sommer irgendwelche Offline-Events geben und dann wird auch wieder irgendwo ein Pro Evolution Soccer Cup unter irgendeiner Rolltreppe in irgendeiner Mall ausgetragen, wo die sich aufreuen, wenn da jemand ein Mikro hält. Und da kann man dann vielleicht mal proaktiv hingehen und dann hat man vielleicht jetzt schon in den 4-5 Monaten was vorbereitet, was man dann einfach vorlegen kann. Und deine Erfahrung scheint ja zu sein, dass wenn man einfach mit ein bisschen Arbeitsprobe rausgeht, dass da meistens ganz positive Resonanz kommt.
Ja, genau. Klinken putzen, einfach so viele Turnierveranstalter abklingeln, wie es nur geht, einfach anrufen, sagen, wer man ist, eine E-Mail schreiben und man kriegt meistens 7 Absagen, 2, die sich gar nicht melden und 1 klappt dann. Und dieses eine, was dann klappt, daran kann man sich immer hochziehen. Also da auch nicht entmutigen lassen oder so, sondern einfach weiter grinden. Es lohnt sich in der Nachbetracht, versprochen.
So, jetzt bist du natürlich vom Fach, hast natürlich schon viele Sachen kommentiert. Was war denn dein schlimmster Kommentatoren-Caster-Bock, den du gemacht hast? Ich kann mal meinen Anfang.
Mach mal.
Ich weiß nicht, ob ich hier im Podcast schon mal erzählt habe. Ich habe mal gemeinsam mit Gordon Lesser zusammen, liebe Grüße, FIFA-Turnier kommentiert, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendein Global Series Bums FIFA 19. Und wir hatten bei uns das Problem, dass EA Sports uns 2 Feeds geschickt hat, beziehungsweise einen halt einen Clean Feed und einen kommentierten so, und die hatten halt Delay. Da war so eine halbe Minute oder 45 Sekunden Delay zwischendrin. Und wir hatten beide Signale bei uns in der Kabine vorliegen, einen, auf den wir halt kommentiert haben, der aber halt 45 Sekunden hinterherhing. So. Und dann war es irgendwann so, dass ich das falsche Bild kommentiert habe. Und dann eine Szene souverän doppelt kommentiert habe, weil einfach das Delay dazwischen war. Und dann hängst du da so, schon wieder dieselbe Chance, das gibt's doch nicht. Ah, okay, nee. Gordon, mach du mal weiter, bitte.
Sehr gut. Versendet sich, sagt man, glaube ich. Ne?
Ja, in meinem Kopf nicht. In meinem Kopf ist es geblieben, aber ja. Ich hoffe, du hast was ähnlich Schlimmes.
Geht's. Ich war bei einem Turnier in der Schweiz, ist aber schon ein bisschen länger her, und da hatte ich das Preisgeld immer in Euro angegeben, und da haben sich immer alle schon sehr gewundert, weil ich immer gesagt habe, ja, gibt 500 Euro zu gewinnen. Dann haben alle schon gedacht, hey, was ist das denn? Warum soll ich hier, also in der Schweiz gibt es natürlich Franken, ist da die Währung. Und dann wurde ich irgendwann darauf hingewiesen, und das ist für uns Deutsche, glaube ich, gar nicht so ein großes Thema, aber für die Schweizer, die ja so sehr ihr eigenes Ding haben wollen, ist das ein Riesenthema. Da wurde ich darauf hingewiesen, habe ich immer gesagt, ja, 500 Schweizer Franken gibt es da zu gewinnen, und die haben sich immer so an die Rübe gefasst, natürlich Schweizer Franken, was für Franken sonst, deutsche Franken oder was. Es war auch also sehr, sehr peinlich, vor allem, weil der Turnierveranstalter danach dann zu mir gekommen ist und mich darauf hingewiesen hat, ich habe es bis dahin gar nicht gemerkt. Ja, da bin ich auch fast in den Boden versunken, aber ja, passiert.
meine Lieblingsgeschichte, was Kommentatoren-Fails angeht, aber natürlich auch, weil der hatte bedeutend mehr Zeit, Sachen zu verkacken, weil er auch schon viel länger kommentiert hat, ist Georg Raffelt. Der hat irgendwann bei der ESL-Meisterschaft, glaube ich, in einem Best-of-5 bis zum zweiten Match einfach die Teams verwechselt. Ich glaube, Teamox hat gespielt und hat dann gesagt, dass Teamox in Weiß spielt, aber Teamox hat in Rot gespielt, und dann hat er einfach straight 2 Matches durchkommentiert, dass T-Box im Weiß spielt.
doch alles andersrum.
Es
kann passieren,
aber großartige Geschichte einfach. Ja. Das, und danach einfach weitermachen zu, du hast noch 3 Spiele. Es ist Best of 5. Das heißt, du kommst auch nicht schnell weg. Großartig. Aber es passiert halt. Das passiert aber auch nur, wenn man es macht. Das ist
stimmt.
Wenn du nichts machst, dann kannst du auch nichts falsch machen. Dementsprechend ist jeder Fehler, den man eben wieder draußen gemacht hat, immer ein Learning.
Ja.
Ein Fehler, den man wahrscheinlich nie wieder macht.
Absolut.
Das ist das Ding, weil jetzt mache ich mir halt, wenn ich mal wieder kommentieren sollte, irgendwann mal wieder safe einen Zettel dran, dass ich sage, das ist der Live-Feed, auf den du kommentierst. Und du wirst immer die Umrechnungstabelle.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Immer, ich habe dann nur noch Franken dahinter geschrieben. Nicht Schweizer Franken, nicht Euro, gar nichts.
So läuft's. Florian, danke für deine Zeit. Ich glaube, wir sind durch. Oder hast du noch irgendein Thema mitgebracht, was du unbedingt anreisen möchtest?
Nee, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. War mir eine Ehre, hat großen Spaß gemacht mit dir.
Nice, sehr schön, das hören wir noch gerne. Und ihr da draußen dürft gerne mal Feedback da lassen. Reingeschwitzt ist alle 2 Wochen für euch da. Ich guck mal, wann ich die Weihnachtspause mache, denn euer Boy muss auch mal Urlaub machen. Ich habe zwar gerade schon so halb Urlaub, aber dieser Podcast muss ja auch mal Pause machen. Ansonsten hört ihr mich alle 2 Wochen wieder mit wechselnden Gästen. Mal gucken, wer Zeit hat, wie wo sich anrufen lässt. Hast du noch einen Gastwunsch, Florian? Wen würdest du denn gerne mal sehen im Podcast?
Gute Frage. Wen würde ich gerne mal sehen?
Vielleicht machen wir mal eine NBA 2K-Ausgabe. Einfach mal so, ist einfach mal was anreißen.
Ja, why not? Da findest du auf jeden Fall ein paar.
Ja, finde ich auf jeden Fall Leute, die richtig Bock haben, drüber zu reden.
Ja, das findest du immer bei NBA 2K. Auf jeden Fall.
Das ist einfach ein größeres Leidenschaftsthema. Aber ich höre mich nochmal um. Vielleicht findest du bei deinen Sparkassen-Cups oder bei deinen Volksbank-Cups irgendwelche Leute da draußen, die noch Bock haben und in 2 Jahren die großen Stars sind, aber die ich vorher noch abgrasen kann.
Sehr gut.
Hat hier schon ein, zwei Mal funktioniert. Leute, die bei mir waren, die dann groß wurden.
Sehr gut.
Auch das gab's. Falls ihr nicht wisst, wen ich meine, einfach mal die alten Folgen durchscrollen. Die findet ihr alle im Feed. Wir haben schon, ich glaube, über 60 Folgen reingeschwitzt gemacht. Es gibt jeden Donnerstag die Team of the Week Watch von Aydin und von Aykut. Die beiden gehen die Themen durch, die wirklich relevant sind. Nicht so ein Quatsch wie wir, dass wir hier mal drüber philosophieren, ob denn jetzt eigentlich der Hernandez eine linke Kleber hat oder nicht. Das interessiert die Jungs nicht. Nein, die gehen dahin, was die FIFA-Spieler wirklich interessiert, nämlich Stats und Marktpreise. Da wird alles analysiert, da könnt ihr Gewinne machen. Das gibt's jeden Donnerstag, könnt ihr auf jeden Fall reinhören, lohnt sich. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ihr fleißig Feedback geben könnt. Auf Instagram einfach @retailhauke oder @esports.com, worauf ihr Bock habt. Ich lese alles, was ihr schreibt, wirklich alles. Ansonsten fleißig bei esports.com reinsurfen. Wir haben eigentlich zu jedem großen FIFA-Thema da draußen einen Artikel online. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschnüßern und ansonsten hören wir uns wieder. Florian, dir nochmal lieben Dank. Wer Sky Schweiz hat, einfach mal ein bisschen den Fernseher ein bisschen lauter machen, damit man deine Stimme nochmal hört.
Genau.
Das wäre meine warme Empfehlung. Ansonsten hören wir uns zur nächsten Ausgabe von Reingeschwitzt wieder. Ich danke euch und bis demnächst. Ciao.
Ciao.